Ja, von meiner Seite auch nochmal einen herzlichen guten Abend und schön, dass ihr da seid. Zu dem Thema Gott, ja klar, aber Jesus. Über Gott kann man heute reden, das ist kein großer Zankapfel. Aber über Jesus zu sprechen, das erfordert schon Widerstand bei vielen Leuten. An Jesus scheiden sich eben die Geister. Goethe hat einmal gesagt, Gefühl ist alles, Name ist Schall und Rauch. Viele Leute denken heute so, egal ob sie Gott, Buddha, Allah sagen, es ist doch ganz egal. Hauptsache, man hat einen Glauben. Stimmt das wirklich? Hauptsache, man hat einen Glauben. Auch der größte Atheist hat einen Glauben, nämlich, dass es keinen Gott gibt. Das ist auch ein Glaube. Wenn ihr am Stuttgarter Flughafen seid und wollt wegfliegen, irgendwohin, müsst ihr einer netten Dame euren Pass zeigen. Und dann sagt die Dame Ihnen vielleicht, der Pass ist abgelaufen. Oh, gibst du zur Antwort, Hauptsache, ich habe einen Pass. Nein, sagt die Dame, Hauptsache, du hast einen gültigen Pass. Und ihr Lieben, genauso ist es auch mit dem Glauben. Wie gesagt, jeder von uns glaubt, hält etwas für wahr und baut darauf sein Leben. Aber die Frage ist, hast du den richtigen Glauben? Einen Glauben, mit dem man leben kann, einen Glauben, mit dem man sterben kann. Denn gerade das Sterben ist der Punkt, an dem sich unser Glaube entscheidet. Trägt er oder lässt er uns ins Ungewisse fallen? Und ich möchte jetzt schon vorwegnehmen, natürlich gibt es nur einen Glauben, mit dem man leben kann und mit dem man sterben kann. Und das ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus. Da komme ich nachher noch mal zu, aber ich möchte gern schon das Ergebnis natürlich vorwegnehmen. Das würden wir den ganzen Abend ja nicht veranstalten, so wie wir ihn geplant haben. Pfarrer Busch habe ich gestern Abend schon mal zitiert, ich nehme gerne Beispiele von ihm. Der war in Essen unterwegs und dann unterhielten sich zwei Leute. Und der eine sagt zum anderen, das ist Pfarrer Busch. Oh, sagt der Pfarrer, kennen wir uns? Und sagt der andere zu dem anderen, ein ordentlicher Kerl. Oh, das sagt Pfarrer Busch, dankeschön. Und dann der andere weiter, nur leider hat er einen Vogel. Was, sagt Pfarrer Busch, warum habe ich einen Vogel? Ja, sagt der andere, der redet immer von Jesus. Mann, sagt Pfarrer Busch, da ist doch kein Vogel haben, von Jesus zu erzählen. In 100 Jahren bist du in der Ewigkeit. Und dann entscheidet es sich jetzt in diesem Leben, wo du die Ewigkeit zubringst, nämlich an Jesus Christus. Sag mal, sag er zu dem Dritten dann, kennst du Jesus? Dann sagt der andere, jetzt fängt er schon wieder mit Jesus an. Ihr Lieben, auch ich möchte heute Abend anfangen mit Jesus. Ich möchte heute Abend Zeugnis ablegen, warum ich diesen Jesus brauche. Im Leben und auch, wenn ich einmal sterben muss. Ich möchte heute Abend wirklich Zeugnis abgeben, über diesen Jesus. Und die Frage ist tatsächlich, warum brauche ich Jesus? Und die erste Antwort verblüfft vielleicht, weil der Glaube an Gott nicht ausreicht. Es gibt Leute heute, die sagen, ich glaube an Gott. Und da muss ich euch sagen, wenn du das als dein einziges Glaubensprinzip hast, wenn du als einziges Person hast, an die du glaubst, das reicht nicht aus. Die Bibel, und da müssen wir immer wieder so zu dem Brief Gottes an uns Menschen greifen, sagt uns in Jakobus 2, Vers 19, du glaubst, dass Gott einer ist, du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Die Bibelstelle sagt unzweideutig, allein der Glaube an Gott, und ich meine jetzt den Gott der Bibel, reicht noch nicht, um gerettet zu werden. Vielleicht heute Abend für dich eine schreckliche Botschaft, aber es ist die Bibel, die das dir sagt, nicht meine Worte, die sind wirklich nutzlos. Darüber nachdenken, was es heißt, an Jesus zu glauben, weil der andere Glaube nicht ausreicht. Die zweite Antwort, warum ich an Jesus glaube, ist, Ansonsten gäbe es kaum Kenntnis von diesem wirklichen Gott, von dem Gott der Bibel. Im Römerbrief, Kapitel 1, da spricht die Bibel von dem Schöpfergott und sie sagt uns in Kapitel 1, Vers 19, das von Gott Erkennbare ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in den Gemachten wahrgenommen werden. Also in der Schöpfung kann ich feststellen, dass Gott allmächtig ist, dass Gott Weisheit hat, dass er weise ist. Einige Eigenschaften Gottes stelle ich in der Schöpfung fest, aber eben nicht alle. Dass Gott Liebe ist zum Beispiel, sehe ich in der Schöpfung nicht. Allmächtig schon. Das ist erstmal die Frage, glaubst du an den Schöpfer Gott? Die Bibel sagt auch, und das sagt Jesus Christus selbst im Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 46, denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Die Bibel sagt also, wenn du an den Schöpfer Gott nicht glaubst, wirst du auch niemals an Jesus Christus glauben. Das ist erste Bedingung. Um überhaupt an den Herrn Jesus Christus glauben zu können, dann brauchst du diesen Schöpfer Gott. Deswegen noch einmal meine ernste Frage an dich. Glaubst du an diesen Gott, der die Welt erschaffen hat? Da gibt es manche Menschen, die wollen so die Evolution verbinden mit dem Schöpfergott. Das ist völliger Unsinn. Entweder glaubst du an den Bericht, wie die Bibel ihn sagt, und sie spricht von einer Schöpfung in 7 Tagen. Da brauchst du gar keine Millionen Jahre. Denn wenn dieser Schöpfergott allmächtig ist, dann kann er mit einem Wort alles machen. Die Bibel sagt, er gebot und es stand da. Psalm 33, Vers 9. Diese Menschen sind in meinen Begriffen ganz arme Menschen. Die wollen auf der einen Seite mit den Evolutionisten mithalten und auch mit den Kreationisten. Das funktioniert nicht. Wie ein Spagat und da platscht man auf die Erde. Es geht nicht. Du musst dich schon entscheiden. Glaubst du an den Zufall oder glaubst du an Gott? Aber selbst in der Schöpfung noch einmal siehst du nicht alles von Gott. Allmacht, ja? Weisheit, wie er alles geschaffen hat, die Naturgesetze sind für mich so schlagender Beweis für Weisheit Gottes. Warum ist der Abstand zwischen Sonne und uns auf der Erde genau wie er ist? Wenn wir etwas dichter dran wären, würde alles verbrennen. Wären wir weiter weg, würde hier unten kein Leben existieren von der Kälte. Er ist genau so, wie er sein muss. Die Erdumlaufbahn ist doch nicht einfach so aus dem puren Zufall entstanden. Dann gäbe es doch gar keine Erde. Wir sehen darin die Weisheit Gottes. Wir sehen auch im Volk Israel einiges von Gott, dass Gott gerecht ist. Sie hat Ansprüche gehabt an das Volk und wenn sie da eben nicht den Ansprüchen genügten, dann hatten sie Strafe zu fürchten. Also Gott war gerecht. Gott war aber auch barmherzig, hat ihnen manche Möglichkeiten gegeben, doch wieder zu ihm umzukehren. Das findet man auch, wenn man über das Volk Israel nachdenkt. Aber auch da findet man nicht alle Eigenschaften Gottes deutlich für uns heute. Die Bibel sagt auch im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 16, dass Gott ein unzugängliches Licht bewohnt. Also ein Licht, das den Glanz der Sonne übertrifft, wo wir Menschen nicht hinein können. Er bewohnt eben, weil er so heilig ist, dieses unzugängliche Licht und wir würden von Gott sonst nichts erkennen. Wir bräuchten Offenbarung von Gott, um ihn kennenzulernen. Der Jesaja, der schreit einmal, wenn du doch diese Nebelwand, die zwischen dir und uns ist, zerreißen würdest, wenn du den Himmel doch zerreißen würdest. Jesaja, ich glaube, Kapitel 63 ist das. Und jetzt kommt die wunderbare Botschaft der Bibel, dass Gott den Himmel zerrissen hat. Weil wir Menschen nicht zu ihm kommen könnten, kommt Gott in seinem Sohn, dem Herrn Jesus Christus, zu uns. Das ist die Bedeutung von Weihnachten. Gott zerreißt den Himmel und kommt auf diese Erde. Johannes 1, Vers 18 sagt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Gott wird Mensch, um uns nahe zu kommen, damit wir überhaupt Gott verstehen können und eine Beziehung zu Gott wieder bekommen können. Das ist die Bedeutung von Weihnachten. Und dieser Jesus, der sagt uns in Johannes 14, Vers 9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also wenn du wissen willst, wie Gott der Vater ist, wie Gott ist, dann musst du dir den Jesus anschauen. Wozu brauchst du Jesus? Ja, um Gott kennenzulernen. Ansonsten hast du keine richtige Kenntnis von Gott. Wir Menschen haben uns seltsame Vorstellungen von Gott gemacht. Wir nennen ihn den lieben Herrgott. Kennt ihr den auch? Der liebe Herrgott ist der Weihnachtsmann, ja? Das ist so ein Gebilde, den wir uns gedacht haben. Der hat so einen langen weißen Bart. Und der zwinkert mal da oben, wenn es nicht so glatt läuft. Der einen guten Deutschen mal so, wenn er 5 Gläser Bier getrunken hat, sagt, naja, war ein bisschen zu viel, aber alles gut. Das ist der liebe Herrgott. Den gibt es überhaupt nicht. Den haben wir uns gebastelt. Hat mit dem Gott der Bibel überhaupt nichts zu tun. Wir reden vielleicht noch von dem lieben Gott. Jetzt muss ich dich auch enttäuschen, den gibt es auch nicht. Es gibt in der Bibel keinen Ausdruck der liebe Gott. Es gibt einen Gott, der liebt. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Denn der liebe Gott, der macht auch immer Schwamm drüber. Der lässt 5 gerade stehen, so meinen wir. Den gibt es nicht, in der Bibel nicht. Es gibt einen Gott, der liebt. Wir wollen nachher nochmal darüber nachdenken. Aber alles andere, das sind falsche Vorstellungen von Gott. Noch einmal, wenn du wirklich etwas wissen willst über Gott, ja, dann brauchst du den Herrn Jesus Christus, weil er die Offenbarung Gottes für uns Menschen ist. In Johannes 1, Vers 18 sagt die Bibel auch, niemand hat Gott gesehen. Der eingeborene Sohn, der hat ihn kundgemacht, uns offenbart. Wir merken, wir brauchen den Herrn Jesus Christus, um überhaupt Vorstellungen, richtige Vorstellungen von Gott zu bekommen. Wozu brauche ich Jesus? Weil er der einzige Mittler geworden ist zwischen Gott und uns Menschen.
Nachdenken,
warum wir überhaupt einen Mittler brauchen. Ein Mittler ist doch jemand, der zwischen zwei Parteien vermittelt. Weil sie nicht überein sind, braucht man einen Vermittler. Warum brauchst du einen Mittler? Wir hatten gestern Abend schon darüber nachgedacht, dass durch den Sündenfall die Trennung von Gott vollzogen wurde. Jesaja 59 sagt uns in Vers 2, eure Ungerechtigkeiten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Ich möchte jetzt mal ganz persönlich werden. Deine Ungerechtigkeiten haben eine Scheidung gemacht zwischen dich und deinem Gott. Da gibt es Leute, die sagen, wir sind doch alle Gotteskinder. Sind wir überhaupt nicht. Wir sind Geschöpfe Gottes, aber nicht Gotteskinder von Geburt an. Als Geschöpfe Gottes haben wir unser Ziel verfehlt, nämlich mit ihm zu leben. Und die Sünde ist in unser Leben gekommen, durch die Geburt übrigens. Die Bibel spricht davon im Römerbrief Kapitel 5, Vers 19. Ich möchte es gerne jetzt lesen. Denn so wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, Adam und Eva, die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, das ist die Erbsünde, die wir von unseren Vorvätern her geerbt haben. Wir sind also nicht nur Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sind Sünder auch, weil wir mit der Erbsünde beladen sind. Unser Kern ist verdorben. Ihr lieben Freunde, die Humanisten haben nicht recht. Die sagen dir, dein Kern ist gut, am schlechten ist nur der Umgang schuld und die Gesellschaft ist schuld und die Eltern sind schuld, aber du nicht. Die haben nicht recht. Jesus Christus sagt einmal, aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken und alles Böse. Matthäus 15, Vers 19. Unser Herz ist verdorben. Das kann man an kleinen Kindern gut festmachen. Niemand von uns Eltern hat den Kindern gesagt, sie sollten lügen. Und irgendwann fangen sie an zu lügen. Woher kommt das? Das hat ihnen auch keiner vorgemacht. Auf einmal fangen sie an. Unsere älteste Tochter, die krabbelte gerne im Wohnzimmer herum und wir haben auch so Topfpflanzen da stehen. Und dann ging sie immer so an die Pflanzen dran, ja. Dann haben wir ihr das verboten. Natürlich, macht jeder, ja. Und dann krabbelt sie dahin und sie lächelt uns an und hinten greift sie dann da rein. Wer hat ihr das beigebracht? Also ich glaube nicht und meine Frau erst recht nicht. Ja, auf einmal war das da. Da merkt man, dass das Böse im Herz drin ist. Niemand hat ihr das gesagt, so kannst du die Eltern irgendwie schlecht hintergehen oder wie auch immer. Hat ihnen keiner beigebracht. Und trotzdem machen sie das. Weil wir Sünder sind, die Erbsünde ist in uns. Wir sind schlechte Leute. Und die Bibel sagt aber auch, dass wir Sünder sind, weil wir sündigen. Weil wir Gebote Gottes übertreten. Eure Ungerechtigkeiten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Auf der einen Seite ist jetzt der Mensch, sind du und ich, und auf der anderen Seite Gott. Und in der Mitte ein riesiges Tal oder eine Kluft oder eine riesige Mauer, egal wie du das bezeichnest. Auf jeden Fall getrennt. Eine Scheidung gemacht. Wie kann jetzt diese Scheidung überbrückt werden? Wer kann vermitteln zwischen Gott und uns Menschen? Das muss einer sein, der sowohl Gott ist, als auch Mensch ist. Wie sonst? Wie kann ein Mensch vermitteln mit Gott? Geht doch gar nicht. Es muss also jemand sein, der beide Seiten repräsentiert. Wer ist es? Jetzt kommt die wunderbare Botschaft der Bibel. Es ist der Jesus Christus, der Gott von Ewigkeit, der ist. Glaubst du das? Dass er auch wahrer Gott ist? Die Bibel bezeugt es. 1. Johannes 5, Vers 20. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Titus 2 sagt uns, ich möchte es doch jetzt vorlesen, damit ich nichts Falsches zitiere. Unser großer Gott und Heiland Jesus Christus. Es gibt manche Bibelstellen, die das ausdrücken, dass der Jesus Christus Gott ist. Die Zeugen Jehovas haben nicht recht. Es ist eine Irrlehre, wenn sie behaupten, dass Jesus das erste Geschöpf Gottes sei. Nein, er ist ewiger Gott, so wie der Vater und der Heilige Geist. Das ist die Aussage der Bibel. Es steht nicht das Wort Dreieinheit in der Bibel, aber sie bezeugt es unzweideutig. Jesus ist Gott und dann ist er Mensch geworden, wirklicher Mensch. Der hat Müdigkeit erlebt. Ein Beispiel aus seinem Leben möchte ich deutlich machen, dass er auf dieser Erde gleichzeitig Gott war und Mensch war. Die Jünger sind mit dem Herrn Jesus Christus in einem Schiff unterwegs über die See Genezareth. Und der Jesus schläft. Schläft er als Gott? Glaubst du das? Nein, Gott schläft nicht. Als ob Gott im Himmel mal schlafen würde, ja? Wäre schrecklich. Er ist immer hellwach. Gott schläft nicht, aber der Jesus schläft und da schläft er als Mensch. Und dann kommt ein großer Sturm. Die Jünger wecken den Herrn Jesus auf. Und dann sagt er zu dem Sturm, schweig, verstumme. Wenn du das sagen willst, wenn ich das sagen, was wird passieren? Gar nichts. Und Jesus sagt, schweig, verstumme und der Sturm ist still. Da hat er als Gott geredet in einer Begebenheit. Erklären kann ich das nicht. Die Bibel sagt, niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Wir können unterscheiden, einmal redet er als Mensch, einmal als Gott, aber ist gleichzeitig auf dieser Erde Gott und Mensch übrigens geblieben, auch jetzt ist er als Mensch aufgefahren in den Himmel und hat seine Gottheit nicht abgelegt. Das ist Jesus Christus, einzigartig, mit niemandem zu vergleichen. Er ist der Einzige, der wirklich dieser Mittler werden kann zwischen Gott und uns Menschen. Und das sagt auch 1. Timotheus 2, Vers 5. Gott ist einer und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für uns alle gegeben hat. Wie heißt dieser eine Mittler? Maria? Gar nicht. Der Mittler heißt Jesus Christus und es gibt nur einen Mittler. Seht ihr, da muss man die Bibel aufschlagen, um zu wissen, wozu brauche ich Jesus, weil er der einzige Mittler ist. Und im griechischen Grundtext ist das ein Mittler, das ein noch besonders hervorgehoben. Dass keine Zweifel bestehen, es gibt nur einen. Und er legt die Hand auf Gott und auf uns Menschen. Und das kann man ja sehr gut mit dem Kreuz verbinden. Ja, er steht in der Mitte zwischen der großen Kluft und legt jetzt die Hand auf Gott und uns Menschen. Jetzt können wir über den Herrn Jesus zu Gott kommen. Wozu brauchst du Gott? Weil er der einzige Mittler ist und weil er der einzige Weg zu Gott geworden ist. Er sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, auch da steht im Grundtext der, nicht ein Weg, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch ihn, als nur durch mich, sagt er. Wenn du also zu Gott kommen willst, brauchst du Jesus Christus, sonst kommst du gar nicht hin, weil er der Weg ist. Ich will mal zwischenfragen, bist du schon mal diesen Weg gegangen? Bist du diesen Weg gegangen, der über den Herrn Jesus zu Gott führt? Den musst du gegangen sein, den musst du kennen, diesen Retter Jesus Christus. Wozu brauche ich Jesus? Wozu brauchst du Jesus? Weil er auch mein Stellvertreter im Gericht Gottes geworden ist. In 2. Mose 20, dann werden die 10 Gebote aufgelistet. Du kennst sie sicher auch. Fang an, sollst deinen Herrn lieben mit ganzem Herzen, ganzem Verstand. Ich muss sagen, ich habe dieses Verbot übertreten. Du auch? Kein geschnitztes Bild machen, die nicht vor ihnen niederbeugen. Oh, denkst du, das habe ich ja auch gehalten. Ich habe keinen Buddha zu Hause stehen. Aber weißt du, im Neuen Testament wird zum Beispiel gesagt, dass Geldliebe Götzendienst ist. Jetzt nochmal Hand aufs Herz. Immer noch keinen Götzendienst geübt? Gibt so ganz andere Götzen. Gibt Fußball, Götzen, ja. Ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo du Götzendienst hast. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu eitlem aussprechen. Du hast also noch nie gesagt, o Jemine, ach Gott, so gedankenlos. Das ist den Namen Gottes zu eitlem ausgesprochen. Wenn du gar nicht beten wolltest zu ihm, ja, einfach nur den Namen Gottes so beiläufig erwähnt hast. Oder Gott, ach Gott, das sind ja solche Ausdrücke, die hört man sehr häufig. Als Kind auch immer Vater und Mutter geehrt? Ich nicht. Ich war schon mal stinkesauer auf Vater und Mutter. Vielleicht du auch. Und wenn die Eltern noch älter werden und vielleicht ein bisschen wunderlicher werden, ehre Vater und Mutter. Du sollst nicht töten. Oh, denkst du, habe ich noch nicht gemacht. Der Jesus Christus hat einmal eine Auslegung gegeben darüber. Wenn du zu einem anderen einen schlechten Gedanken hast oder einen Hassgedanken, dann hast du in deinem Herzen ihn schon getötet. Das sagt der Jesus Christus zu dieser Auslegung. Ich bin schuldig geworden. Du sollst nicht Ehe brechen. Und vielleicht denkst du, ich war meiner Frau immer treu. Aber Jesus Christus sagt, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begangen. Auch da bin ich schuldig geworden. Auch als Jugendlicher, ja? Gilt ja für euch genauso. Wir merken, wir sind schuldig geworden vor Gott. Was ist dann das Ergebnis unserer Schuld? Was ist dann der Sünde Sold, wie Luther übersetzt? Römer 6, Vers 23 sagt, der Sünde Sold ist der Tod. Die ewige Trennung von Gott in der Hölle. Wir haben also nicht mehr und nicht weniger verdient als die ewige Hölle für unser Tun. aber ich bin doch nicht so schlecht. Vielleicht. Es reicht aus, ein Verbot Gottes einmal übertreten zu haben und du bist schuldig. Die Bibel sagt, ich möchte nochmal den Jakobusbrief jetzt aufschlagen dazu. Denn wer in einem strauchelt, Jakobus 2, ich glaube Vers 10, ja. Denn wer irgend das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig. Du musst also gar nicht ein großer Sünder sein. In deinen Augen, in Gottes Augen bist du es, weil jede Sünde trennt von ihm. Noch einmal, das Ergebnis dafür ist, ewig getrennt von Gott. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Da kommt doch die Frage auf, wie kann ich dann vor Gott bestehen? Wie kann ich dann einmal vor ihm bestehen, vor diesem heiligen Gott? Denn er sagt, er ist zu rein von Auge, um Sünde zu sehen. Und er holt das Vergangene wieder hervor. Das sagt uns auch der Prediger. Was du vielleicht vergessen hast, in Gottes Augen ist es nicht vergessen. Bei ihm gibt es auch keine Verjährung. Da hat sich vor einigen Jahren ein alter Mann einmal zu Jesus Christus bekehrt und als er seine Sünden bekannte, das Erste, was er nannte, war, dass er im Krieg einen Menschen getötet hat. Das hat er 40 oder 50 Jahre mit sich herumgetragen. Und bei Gott war es immer noch präsent. Gott vergisst nichts. Mit diesem Gott haben wir es zu tun. Und die Bibel sagt auch, dass wir unter dem Zorn Gottes stehen, in Johannes 3, Vers 36. Merkt ihr, ein ganz anderer Gott, wie wir ihn als manchmal vorstellen? Deswegen noch einmal die Frage, wie kann ich dann vor diesem Gott bestehen? Ich brauche einen, der für mich als Stellvertreter das Gericht getragen hat. Denn wenn ich das tragen muss, bedeutet das automatisch für ewig in die Hölle. Da wollte ich doch nicht hin. Kein Mensch will dahin. Wir brauchen jemanden, der für uns das Gericht bezahlt hat. Der die Strafe für uns auf sich genommen hat. Wozu brauchst du Jesus? Weil er der Einzige war, der das getan hat. Der am Kreuz gehangen hat. Der ausgerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der dort Sündenträger geworden ist, der dort die Strafe auf sich genommen hatte, die ich verdient habe. Ihr Lieben, ich bin so dankbar, dass dieser Jesus für mich an dieses Kreuz gegangen ist, für mich die Strafe auf sich genommen hat, für mich bezahlt hat. Ich möchte dazu eine kleine Geschichte erzählen. Um das deutlich zu machen, was das heißt, Stellvertreter geworden zu sein. Als Jesus dort vor dem Richter Pilatus stand, dann hat Pilatus einen anderen Gefangenen holen lassen, Barabbas hieß er, und hat dann zur Auswahl gestellt, ob sie Jesus oder Barabbas freilassen wollten. Das Volk hat sich für Barabbas entschieden. Ich möchte gerne ein bisschen über diesen Barabbas mit euch nachdenken. Die Bibel beschreibt jetzt nicht das Leben Barabbas, aber so könnte es gewesen sein. Die Bibel beschreibt ihn als jemanden, der bei einem Aufruhr, bei einem Mord beteiligt war. Vielleicht ist Barabbas früher rechtsradikal geworden. Da gab es auch damals schon rechtsradikale Parteien. Die nannte man sich die Zeloten. Die hatten gegen die römische Besatzungsmacht gewettert und aktiv dagegen vorgegangen, hatten auch eben nicht vor einem Mord zurückgeschreckt. Und irgendwann wird Barabbas geschnappt und kommt ins Gefängnis, vielleicht verraten, keine Ahnung. Jetzt sitzt er im Gefängnis. Und die machen kurz den Prozess. Die sagen, mit so einem keine Chance, der wird hingerichtet. Und der Tag der Hinrichtung wird bestimmt auf Karfreitag. Es ist Donnerstagabend, Gründonnerstagabend. Er kriegt noch seine letzte Henkersmahlzeit. die er vielleicht verschmäht hat, zu stolz. Und plötzlich, am Abend, spätabend, dann hört er auf einmal, oder am Freitagmorgen in aller Früh, dann hört er auf einmal Gebrüll, Barabbas, draußen. Er weiß nicht, was los ist. Er denkt sich, ist das der Dank des Vaterlands? Rufen Sie nach meinem Mord? Wollen Sie, dass ich jetzt endlich ans Kreuz geheftet werde? Die brüllen Barabbas. Das geht wie Mark und Bein, durch Mark und Bein. Kurz danach hört er den Schließer kommen, den Gefängnisaufseher, mit seinem Schlüsselbund da rasselnd, wie das so üblich war. Und er denkt, jetzt hat mein letztes Stündlein geschlagen. Er bekommt aufgeschlossen und dann sagt der Gefängniswärter, du bist frei. Barabbas meint, er hört nicht recht. Ein anderer stirbt für dich, Jesus. Du darfst rausgehen. Er geht schnell noch vorne an die Pforte und bekommt noch da sein Geld für seine Tüten kleben, was er gemacht hat. Holt seine Klamotten ab und geht raus wie im Traum. Da sieht er da eine große Menschenmenge zu dem Richtplatz Golgatha hinaufgehen. Und er fragt den Erstbesten, was ist denn hier los? Ja, weißt du das nicht? Da wird jemand gekreuzigt. Jesus wollen sie kreuzigen. Und er rennt irgendwie mit der Menge so mit, so ein bisschen auf Schleichwegen, damit ihn niemand erkennt. Und da sieht er da oben das Kreuz aufgerichtet. Und sie den Jesus dort hängen. Und dann überkommt ihn auf einmal. Und dann sagt er sich, das ist doch mein Platz. Das ist mein Platz. Da hätte ich hängen müssen. Und er hat vielleicht geweint, wie er noch nie in seinem Leben geweint hat. Wie gesagt, die Geschichte wird nicht so in der Bibel geschrieben. Aber ich stell mir das mal so vor. Ihr Lieben, da hat Jesus für den Barabbas gehangen. Aber da hat Jesus nicht nur für Barabbas gehangen. Da hat Jesus für mich gehangen und für dich. Und hat die Schuld bezahlt. Das ist, dass er mein Stellvertreter geworden ist. Dort im Gericht Gottes. Er die Tür ist. Wozu Jesus? Das muss ich auch erklären. Es gibt so viel, warum ich Jesus brauche. Und die Bibel berichtet so sehr viel darüber. Der Jesus Christus sagt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 13 und 14, ein Gleichnis. Ich möchte es gerne lesen. Er sagt dort, geht ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die durch sie eingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Es gibt also einen breiten Weg, der zum Verderben führt, das ist die Hölle, und einen schmalen Weg, der zum Leben führt. Wer befindet sich denn auf dem breiten Weg? Wir alle, du und ich von Geburt an. Wir werden alle auf dem breiten Weg geboren, der zum Verderben führt. Egal, ob du aus einem atheistischen Elternhaus kommst oder aus einem muslimischen oder buddhistischen oder einem christlichen Elternhaus, spielt überhaupt keine Rolle. Jeder von uns befindet sich auf diesem breiten Weg, der zum Verderben führt. Und jetzt müssen wir doch auf den schmalen Weg kommen, der zum Leben führt. Wie kommst du von dem breiten Weg auf den schmalen Weg? Manche denken, na, ich muss jetzt gute Werke tun. Mit den guten Werken bleibst du auf diesem breiten Weg? Nützen dir überhaupt nichts bei dieser Frage? Wie kommst du auf den schmalen Weg? Da gibt es eine Tür, durch die man eingehen kann auf den schmalen Weg. Du kannst nicht oben drüber steigen, es funktioniert nicht, nicht drunter durchbutteln. Du musst durch diese Tür eingehen. auf den schmalen Weg. Und jetzt ist die Frage, was ist denn diese Tür? Ich möchte noch besser fragen, wer ist denn diese Tür? Und dann sagt uns die Bibel in Johannes 10, Vers 9, Jesus Christus sagt uns, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er errettet werden. Er ist die Tür, durch die du eingehen musst. Wozu brauchst du Jesus? Weil er die Tür ist, durch die du eingehen musst. Sonst bleibst du auf dem breiten Weg, der zum Verderben führt. Wie geht man denn jetzt durch diese Tür ein? Es ist eine enge Pforte, sagt die Bibel. Und ich möchte das in zweierlei Hinsicht auslegen, warum es eng ist. Da musst du die Entscheidung durchzugehen, ganz alleine treffen. Da kannst du nicht deine Frau mitnehmen und sagen, komm mit, wir machen zusammen. Jeder muss für sich selbst die Entscheidung treffen, gehe ich durch diese enge Pforte ein oder nicht. Ich habe 4 Kinder und mittlerweile 5 Enkelkinder, ich würde sie gerne alle mitnehmen, ja? Natürlich, aber jeder von ihnen muss selbst diese Entscheidung treffen. Ich will durch diese schmale Tür eingehen. In diesem Sinn musst du ganz egoistisch sein, ja? Aber vertrau doch darauf, wenn du die Entscheidung heute Abend triffst, dass dein Mann sie auch noch trifft. Und wart nicht darauf, dass er auch so weit ist oder wenn du Frau bist und wenn der Mann sich bekehren will.
Ich habe sie getroffen
und ich wünsche, du triffst sie auch. Jeder für sich. Und das Zweite ist, durch diese enge Tür kommst du nicht mit der Schuld deines Lebens, mit diesem Rucksack. Den musst du ablegen. Da musst du einfach mal beten, ganz ehrlich, Herr Jesus, ich habe verstanden, dass auch ich ein Sünder bin. Ein Dreckskerl, mal ganz einfach gesagt, ja? Und nicht ein toller Hecht. Ich bin ein Sünder, durch und durch. Ich habe es verstanden und ich bitte dich, wasche mich in deinem Blut. Reinige mich von meiner Schuld. Nimm sie mir ab, vergib sie mir. Herr Jesus, ich vertraue darauf, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und jetzt öffne ich dir mein Herz, mein Leben. Es soll jetzt dein sein. Dann bist du eingegangen und nur dann. Jetzt möchte ich dich fragen, bist du schon eingegangen?
Die sagen zu mir, ich hoffe.
Da könnte ich bald weinen, ja? Also entweder bist du durch die Tür eingegangen hier vorne oder nicht. Das weißt du doch genau, oder? Wenn mich jemand fragt, bist du verheiratet, das sage ich doch nicht auch, ich hoffe. Natürlich weiß ich, dass ich verheiratet bin. Und bei dieser wichtigsten Lebensfrage sagst du dann, ich hoffe? Ja, entweder hast du diese Entscheidung getroffen oder nicht. Die Bibel sagt, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Also vielleicht oder hoffentlich, das ist keine Antwort. Deswegen noch einmal, bist du eingegangen?
Ein Zentimeter davor.
Aber sie schuldig sind. Sie vergleichen sich mit dem Nachbarn. Das ist so ganz beliebt, ja. Der ist immer schlimmer, 100% immer schlimmer als du. Aber glaubst du wirklich, wenn du einmal vor Gott erscheinst und du wirst vor ihm erscheinen, du könntest dann sagen, mein Nachbar war ein schlimmerer Sünder als ich? Glaubst du, dass das die Ausrede ist, die bei Gott dann gilt? Dann will Gott zu dir sagen, nachher spreche ich mit dem Nachbarn, jetzt spreche ich mit dir. Du musst für dein Leben gerade stehen. Die Ausrede funktioniert nicht. Heute bietet dir Jesus die offene Tür noch an. Sie ist heute noch offen. Es gibt in der Bibel einen Satz, der heißt, der Herr schloss hinter ihnen zu. Das ist erschreckend. Heute steht die Gnadentür noch auf. Und mit Gnade kann man nicht spielen und denken, na ja, ich mache das in 5 Jahren. Erstens weißt du nicht, ob du noch in 5 Jahren lebst. Zweitens weißt du nicht, ob du in 5 Jahren noch die Chance dazu hast. Und drittens kann Jesus Christus heute Abend noch wiederkommen und dann ist die Tür zu. Dann hast du keine Chance mehr. Deswegen sagt die Bibel auch immer, heute, Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Oder siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Nicht morgen, heute. Wozu Jesus? Wir haben gleich 8:30, leider. Ich möchte noch ein, warum ich Jesus brauche, nennen. Weil er der gute Hirte ist. Vielleicht kennst du auch Psalm 23. Vielleicht kennst du Psalm 23 sogar auswendig. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich zitiere es mal nach der Elberfelder, so habe ich es eben gelernt. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn auf immer da. Wozu brauche ich Jesus? Weil er mein Hirte geworden ist. Er ist dieser gute Hirte. So sagt er selbst auch wieder in Johannes 10. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Dort am Kreuz ist er mein guter Hirte geworden, der für mich jetzt auch sorgt, der mir alles gibt im Leben. Noch einmal, Christenleben ist nicht das Leben nur auf den Rosen, da sind auch die Dornen dabei. Die haben auch Probleme. Aber er hilft weiter, er ist an meiner Seite. Ich habe jemanden, mit dem ich durch das Leben gehen darf, der für mich tatsächlich die Führung übernommen hat. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit. Der gibt mir Ausrichtung in meinem Leben. Der macht mich stark. Wenn alle Nein brüllen, kann ich Ja brüllen, ja? Da braucht man nicht mit dem Mainstream mitzulaufen. Und dann der vierte Vers, der mittlere Vers in diesem Psalm, den möchte ich nochmal zitieren. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Todesschattens haben wir schon vielleicht erlebt, wenn nahe Angehörige plötzlich starben. Aber ich möchte das mal auch auf mein Leben anwenden. Wenn es an mein Sterben geht, die Reise auf dieser Erde ist dann zu Ende. Aber ich werde sie bei Jesus, meinem Erlöser, in der Ewigkeit fortsetzen. Ich werde wohnen im Himmel, ganz einfach mal gesagt. Ich weiß, weil mir alle Schuld vergeben ist und weil ich, als ich Jesus die Schuld bekannt habe, mein Vertrauen auf ihn gesetzt habe und ihn in mein Leben aufgenommen habe, Gottes Kind geworden bin, ich einmal im Himmel sein werde. Mit diesem Glauben kann ich leben. Mit diesem Glauben kann ich auch sterben. Ich bin so sehr glücklich und jeden Tag dankbar, dass ich den Herrn Jesus habe. Das Missionswerk Heugelbach hat einen Slogan: Gerade du brauchst Jesus. Merkst du es? Dass du ihn auch brauchst. Er steht doch jetzt vor deiner Herzenstür. Offenbarung 3, Vers 20 sagt er: Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Willst du nicht heute Abend ihm dein Herz öffnen und sagen: Herr Jesus, heute Abend mache ich ganze Sache. Ich will jetzt kommen zu dir und bitte dich, nimm mich in Gnaden an, vergib mir alles, komm in mein Leben. Es soll jetzt ganz dein sein, damit du gerettet wirst. Dann weißt du auch, wozu Jesus. Dann kannst du morgen erzählen, warum du Jesus jetzt in dein Leben aufgenommen hast. Lass ihn nicht vorbeigehen.
Weise ihn nicht ab. Als Jesus auf dieser Erde lebte, dann hat er über die Stadt Jerusalem geweint und gesagt, wenn du doch erkannt hättest und wenigstens an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Und manchmal denke ich, er weint im Himmel über Sünder, die nicht das Angebot annehmen. Aber wenn du heute dieses Angebot annimmst, dann sagt die Bibel auch, dann ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, der umkehrt. Stell dir mal vor, Gott freut sich, denn die Bibel sagt, es ist Freude vor den Engeln Gottes. Wer ist denn vor den Engeln Gottes? Ja, Gott. Gott freut sich, wenn ein Mensch, wenn ein Geschöpf umkehrt zu ihm und Jesus in sein Leben aufnimmt. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Bevor ich nachher noch bete, wollen wir erst noch ein Lied vom Chor hören. Das ist unsere Botschaft. Das ist, was uns hält. Ich möchte den Chor dann bitten, nach oben zu kommen.